Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag. Heute Morgen beschäftigen wir uns mit dem Thema der Endzeittempel nach Hesekiel 40 bis 48. Das ist die Fortsetzung eigentlich von unserer Tempel-Expo in Erlinsbach der vergangenen Woche. Da hatten wir die Möglichkeit, anhand von Modellen und auch PowerPoint-Vorträgen uns mit der Stiftshütte, mit dem ersten und dem zweiten Tempel zu beschäftigen. Aber der dritte Tempel, der Endzeittempel, war kaum ein Thema. Und jetzt gehen wir doch einen Schritt weiter in die Endzeit. Zunächst möchte ich allerdings eine ganz kurze Übersicht geben über die Geschichte des Tempels. Dabei sehen wir, dass die Geschichte des Tempels die Geschichte Israels ist. Man könnte auch sagen, die Geschichte Israels ist die Geschichte des Tempels. Denn Israels Heilsgeschichte kann man in 8 Tempelperioden unterteilen. Und so ergibt sich ein sinnvolles Ganzes. Wir beginnen erstens mit der Periode der Stiftshütte. Der transportable Tempel Israels stand geografisch im Zentrum des Gottesdienstes nach dem Auszug aus Ägypten. Vom Anfang der Wüstenreise an, also ca. 1560 bis 967 vor Christus. Das führt uns zur zweiten Periode, die Periode des ersten Tempels auf dem Berg Zion in Jerusalem. Um 967 baute König Salomo den ersten Tempel aus Stein, der nun also fix, nicht mehr wie die Stiftshütte für die Reise war, sondern fix gebaut auf der Bergspitze Zions in Jerusalem. Das ist die Periode 967 bis 586 vor Christus. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, zur dritten Periode. Um 586 vor Christus zerstörte die babylonische Armee Jerusalem. Die Juden wurden weggeführt ins Zweistromland in den heutigen Irak. Und so haben wir die Zeit ohne Tempel während der babylonischen Gefangenschaft 586 bis 537 vor Christus. Da in Babylonien gab es bei vielen ein Umdenken. Und so kam die Wende. Um 538 vor Christus eroberten die Perser Babylonien. Zehntausende von Juden kehrten zurück ins Land der Vorväter. Und so beginnt viertens die Periode A, der zweite Tempel in seiner bescheidenen Ausführung. Diese Periode dauerte bis 19 vor Christus. Der Tempel wurde damals auf der Spur des Alten, so geht das aus dem Buch Esra hervor, aufgebaut. Also wieder auf dem 500 Ellen Quadrat des einstigen salomonischen Tempels. Man hatte nicht so viel Geld wie Salomo, aber wenigstens wieder einen Tempel als Zeugnis für den einen wahren Gott. In den Jahren vor Christi Geburt herrschte der Edomiter Herodes der Große über die Juden. Er war eine blutrünstige Bestie. Doch wollte er sich beim Volk beliebt machen und offerierte Unmengen seines privaten Reichtums, um den zweiten Tempel vollständig umzubauen. Das führt uns also zur fünften Periode in der Geschichte des Tempels. Das ist die Periode B des zweiten Tempels in seinem gigantischen Ausbau. Der Tempel wurde von dem 500 Ellen Quadrat her ausgebaut nach Süden, nach Westen und massiv nach Norden, sodass eine doppelt so große Plattform entstand von 144.000 Quadratmetern. Diese Periode ist die Zeit des leidenden Messias. Denn genau in diese Periode hinein wurde Jesus Christus geboren und erfüllte so die Prophetie, dass der Messias noch vor seiner Zerstörung zum zweiten Tempel kommen sollte. Das führt uns nun weiter zur sechsten Periode, die Periode ohne Tempel im weltweiten Exil, 70 nach Christus bis heute. Der Prophet Daniel weissagte in Kapitel 9, Vers 26b über den kommenden Messias. Er selber lebte zur Zeit, als der Salomonische Tempel in Staub und Asche lag. Und er sprach in dieser Prophetie, Kapitel 9, von dem Wiederaufbau des Tempels und der Stadt. Und dann sollte der Messias kommen, also zum zweiten Tempel. Und der Text liest sich so: Der Messias wird ausgerottet werden und nichts haben. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Jesus Christus wurde im zweiten Tempel zum Tod verurteilt und vor den Toren Jerusalems gekreuzigt. In der Folge kam ein Volk. Es war das römische Volk. Es zerstörte im Jahr 70 nach Christus die Stadt Jerusalem und den Tempel. Von da an wurde das jüdische Volk in alle Welt zerstreut. Hosea 3, Vers 4 und 5. Denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König sein und ohne Fürsten und ohne Schlachtopfer. Danach werden sie zurückkehren. Ab dem Jahr 70 nach Christus begann diese lange Periode, die bis heute andauert, wo das jüdische Volk keine Opfer mehr bringen konnte. Denn der Tempel durfte ja nur gebaut werden auf Zion. Aber ab dem Jahr 70 nach Christus hatte das jüdische Volk den Tempelberg nie mehr in der Hand. Bis 1967. Aber selbst ab 1967 ist es noch nicht möglich geworden, da den Tempel wieder zu bauen. Und so haben wir diese lange Periode der Staatenlosigkeit, ohne König, ohne Fürst und ohne Schlachtopfer. Aber das sollte nicht ewig sein. Wenn es ewig dauern sollte, dann würde in der Bibel stehen, ewig ohne König und ohne Fürsten und ohne Schlachtopfer. Aber der Bibeltext sagt ganz klar, Yamim Rabim, viele Tage, danach werden sie zurückkehren. Die Juden kommen aus der Zerstreuung zurück ins Land. Danach werden sie zurückkehren. Seit 1882 bis heute sind Millionen von Juden aus aller Welt ins Land der Vorväter zurückgekehrt. Aber der Tempel ist noch nicht gebaut worden. Das ist nur eine Frage der Zeit. Wir kommen zur siebten Periode. Das ist die Periode A des dritten Tempels, der noch vor der Wiederkunft Christi in Herrlichkeit gebaut werden soll. Offenbarung 11, Vers 1. Und es wurde mir ein Rohr gleich einem Stab gegeben und gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die, welche darin anbeten. In Offenbarung 11 geht es um Jerusalem in den Jahren vor der Wiederkunft Christi in Herrlichkeit. Da steht der Tempel, da steht der Altar. Wir sehen hier ein Modell des dritten Tempels, gebaut durch die jüdische Bewegung Atara Le-Yoshna, die sich vorbereitet auf den Bau des dritten Tempels in Jerusalem. Danach wird die achte Periode anbrechen. Das ist die Periode B des dritten Tempels. Der dritte Tempel wird nicht zerstört werden, aber er wird nur in einem kleineren Maßstab gebaut werden. Und erst wenn dann Jesus Christus wiederkommt, wird der Hesekiel-Tempel in seinem vollen Umfang realisiert werden können. Und so wird sich erfüllen, Sacharja 6, Vers 12, siehe ein Mann, Spross ist sein Name, und er wird den Tempel des Herrn bauen. Übrigens, Nazarener heißt Spross. Denn Nazareth kommt von Nazar, hebräisch Spross. Also, hier ist von dem Nazaräer die Rede. Siehe ein Mann, Spross ist sein Name, und er wird den Tempel des Herrn bauen. Also, die Periode des Tempels in seinem weiten Ausbau, das ist die Zeit, wann der herrschende Messias hier auf Erden sein wird. In einem nächsten Abschnitt beschäftigen wir uns mit dem Thema auf dem Weg zum dritten Tempel. Nachdem wir diese 8 Perioden so in der Übersicht vor uns haben, schauen wir uns an, was geschehen ist, seitdem die Kinder Israel zurückgekehrt sind, um die Worte aus Hosea 3 zu nehmen. Entscheidend war der Sechstagekrieg. Die islamische Welt rund um Israel wollte den Judenstaat total ausrotten. Und so kam es zu diesem Krieg vom 5. bis 10. Juni 1967. Der Hass der umliegenden Völker erfüllte Psalm 83, Vers 4. Sie sprechen, kommt und lasst uns sie vertilgen, dass sie keine Nation mehr seien, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Es ging ums reine Überleben, aber weil Israel so in der Existenz bedroht wurde, griff die israelische Armee nach dem Tempelberg. Das war Mittwoch am dritten Tag, und so erfüllte sich Psalm 126, Vers 1 bis 3. Als der Herr das Schicksal Zions wendete. Zion ist der Tempelberg. Als der Herr das Schicksal Zions wendete, da waren wir wie Träumende. Da wurde unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Jubels. Da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Wir waren fröhlich. Nach 6 Tagen, am Sonntag, war an allen 3 Fronten Ruhe. Und das jüdische Volk war zum ersten Mal wieder im Besitz des Tempelberges seit dem Jahr 70 nach Christus. Die erste Voraussetzung, kann man sagen, um zu den Opfern zurückzukehren, nach dieser langen Periode ohne Tempel. Es gab eine Sehnsucht von 2000 Jahren, seit der Zerstörung im Jahr 70 nach Christus. Und diese Sehnsucht, dieser Traum war der Bau des dritten Tempels. Darum gibt es ja auch ein spezielles Talmud-Traktat, das beschäftigt sich nur mit den Maßen des Tempels, das Traktat Midot. Es wurde geschrieben im Blick auf eine künftige Möglichkeit, den Tempel wieder zu bauen. Doch seit 1967 ist eine ganz neue Sehnsucht wach geworden, in einer ganz neuen Qualität. Sie sehen hier Israel Ariel. Er war einer der Soldaten, die den Tempelberg im Sechstagekrieg erobert haben. Er ist Rabbiner und Gründer des Tempelinstituts in Ostjerusalem. Da werden Tempelgeräte für den dritten Tempel fix fertig für den Gebrauch hergestellt. Hier sehen wir ein Beispiel. Der 7-armige Leuchter aus Gold, bereit für den Dienst im dritten Tempel. Dies ist der erste goldene Leuchter Israels seit dem Jahr 70 nach Christus. Ich habe auch den Schaubrottisch aus Gold gesehen, den Räucheraltar, den goldenen und viele andere Geräte. Sie sind bereit. Sie sehen hier Salomon Gershon. Er war ein invalider Soldat, der in dieser Truppe war, die den Tempelberg eroberte. Also invalid wurde er in den 50er Jahren, aber er hat im Sechstagekrieg als Invalider den Tempelberg erobert. Er ist der Gründer der Getreuen des Tempelberges. Die haben den ersten Baustein für den dritten Tempel hergestellt. Sie sehen ihn hier. Er kommt aus der Negev-Wüste und hat ein Gewicht von 3,5 Tonnen. Er wurde ohne Metallgegenstände, nur mit harten Steinen zugeschlagen. Schon mehrmals hat man versucht, ihn symbolisch auf den Tempelberg zu bringen, aber das ist auch heute noch ziemlich schwierig. Wenn es zum Bau eines dritten Tempels kommt, wird das die Welt des Islam in Rage versetzen. Und so wird sich erfüllen, was dieser endzeitlich prophetische Psalm 2 sagt, im ersten Vers. Warum toben die Nationen und sinnen Eitles die Völkerschaften? Die Zeit, wenn der dritte Tempel gebaut wird, der Opferdienst wieder eingeführt wird, das ist die Zeit, wenn es in Israel zu dieser lange, lange verheißenen endzeitlichen Erweckung kommen wird. Viele werden dann erkennen, dass der Nazaräer, der Spross, tatsächlich der Messias war, der am Ende der zweiten Tempelperiode aufgetreten ist, ermordet wurde und nichts hatte, kein Reich aufgerichtet hatte. Jesaja 10, 21. Der Überrest wird umkehren. Der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Jesaja 37, 32. Denn von Jerusalem wird ein Überrest ausgehen und ein entronnenes vom Berge Zion. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird solches tun. Die Erweckung wird also nicht unter den Juden in Amerika oder Kanada oder unter den vielen Juden in Frankreich ausbrechen, sondern diese endzeitliche Erweckung, die hier gemeint ist, wird in Jerusalem ausbrechen, in Verbindung mit dem Tempelberg Zion. Hier betrachten wir einen prophetischen Plan dieser entscheidenden Periode. Als nächstes Ereignis erwarten die an Jesus Christus Gläubigen die Entrückung. Der Herr Jesus wird wiederkommen, um seine Gemeinde, seine Kirche aus dieser Welt wegzunehmen. Und erst einige Jahre später wird die Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit hier auf Erden, auf dem Ölberg, stattfinden. Dann wird er kommen mit allen Gläubigen aus der Zeit der Gemeinde, mit allen Entrückten zusammen. Also, wir müssen diese zwei Ereignisse, diese zwei Phasen der Wiederkunft Christi klar unterscheiden. Dazwischen liegt eine Periode von 7 Jahren. Das ist die 70. Jahrwoche Daniels. 69 haben sich schon erfüllt, bis zum Kommen des Messias, der dann ausgerottet wurde. Aber die 70. die ist aufgehoben worden für die Zeit unmittelbar vor der Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit. Nun, diese 7 Jahre, die beginnen nicht unbedingt genau am Tag der Entrückung. Denn die Bibel sagt, diese 70. Jahrwoche beginnt dann, wenn der Diktator des kommenden Römischen Reiches, das ist das neue Europa, das totalitär werden wird, einen Bund schließen wird mit Israel unter dem Antichristen. Für 7 Jahre. Das ist der Beginn. Und so haben wir also die Möglichkeit zu denken, nach der Entrückung eine gewisse, wohl sehr kurze Übergangszeit, denn die Dinge werden eskalieren, sobald der Heilige Geist nicht mehr hier ist, um das Böse zurückzuhalten. Und dann beginnt die 70. Jahrwoche. Das heißt mal die erste Hälfte und dann die zweite Hälfte. 3,5 und 3,5 Jahre. Aber wir können sagen, zwischen Entrückung und Wiederkunft Christi in Herrlichkeit besteht eine Periode X, wohl sehr kurz, und dann +3,5 Jahre und +3,5 Jahre. Die zweiten 3,5 Jahre, das ist die große Drangsalszeit. Die wird ausgelöst durch ein ganz entscheidendes Ereignis, nämlich dadurch, dass der Antichrist, dieser falsche Messias, der in Israel auftreten wird in der Endzeit, sich in den dritten Tempel setzen wird. Und er wird dort ein Götzenbild aufstellen, um diesen Tempel zu entweihen. Also er wird nicht den dritten Tempel bauen, er wird ein Feind sein des dritten Tempels. Der Antichrist wird den Tempel entweihen, so wie früher einmal Antiochus Epiphanes das getan hat. Der Antichrist stellt ein Götzenbild auf, Matthäus 24, Vers 15 spricht davon, und setzt sich selber in den Tempel Gottes. 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Wer ist dieser Antichrist? Das Wort Antichrist bedeutet der, welcher gegen Christus, das heißt gegen den Messias ist. Anti bedeutet im Griechischen gegen. Aber Anti bedeutet auch anstelle von. Und so kann man Antichrist auch übersetzen mit der, welcher sich an die Stelle des Christus, des Messias setzt. Johannes schreibt, 1. Johannes 2, 18, Kindlein, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. Der Herr Jesus wurde abgelehnt von der Masse der Führer des jüdischen Volkes. Und da sagte er in Johannes 5, 43, ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen. Und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Das ist die Konsequenz. Wer den Erlöser ablehnt, verfällt der Verführung. Der Antichrist wird ein furchtbarer Esoteriker sein, Wundertäter. Er wird damit die Masse in Israel und auch die Masse des Abendlandes verführen. Er wird ein sprechendes Götzenbild aufstellen, Offenbarung 13, 14 bis 15. Und darauf nimmt der Herr Jesus Bezug in Matthäus 24, Vers 15, wenn er in der Endzeitrede sagt, wenn ihr nun das Verwüstung bringende Götzenbild, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort. Wer es liest, der beachte es. Der Antichrist wird also das Götzenbild im inneren Vorhof des dritten Tempels aufstellen. Sie sehen hier die exakt berechnete Stelle, wo der Altar stand, gerade östlich von dem Felsendom, gerade seitlich von dem kleinen Kettendom auf dem Tempelplatz. Wir sehen hier das wiederentdeckte 500 Ellen Quadrat des Salomonischen Tempels und darauf der innere Vorhof. Der Herr Jesus sagt also diesen erweckten Juden, die nach der Entrückung der Gemeinde zum Glauben kommen werden, wenn ihr nun das Verwüstung bringende Götzenbild, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Orte, wer es liest, der beachte es. Weiter, Verse 16 und 21, dass alsdann, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist, noch je sein wird. Der Überrest wird auf die Berge Israels, die hauptsächlich im Westjordanland sind, fliehen und von dort hinüber nach Jordanien. Denn in Jesaja 16 ruft Gott Moab, Mitteljordanien, auf, seine Flüchtlinge zu verbergen. Und so gehen sie in die Wüste und werden dort für 3,5 Jahre von Gott versorgt werden. Das Götzenbild, das den dritten Tempel entweiht, wird der Auftakt sein zu dem katastrophalen Angriff aus dem Norden. Viele Stellen sprechen über den König des Nordens, Syrien, mit all seinen unzähligen Verbündeten wird Syrien Israel von Norden her überrennen und völlig verwüsten. Man lese dazu Daniel 11, Vers 45 und folgende, Joel 2, 1 und folgende, Jesaja 10, Vers 22 und folgende, 28, Vers 18 und folgende, Psalm 83, Sacharja 12 bis 14, Micha 5, 1 und folgende und noch weitere Stellen. Alle sprechen sie über diesen riesigen Angriff, eine Armee so groß, wie noch nie eine Armee gegen Israel gekommen ist in der ganzen Geschichte. Aber wir sehen, die Katastrophe kommt nicht mit dem Bau des dritten Tempels, sondern mit der Entweihung des dritten Tempels. Ganz wichtig. Wenn der dritte Tempel gebaut wird, Gott wird sein Volk schützen. Aber wenn die Masse in Israel den falschen Messias und sein Götzenbild akzeptiert, dann wird der Schutz weggehen und die Katastrophe kommt. Aber der Überrest wird fliehen. Es kommt dann zu einem Weltkrieg von 1260 Tagen. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, 22, und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, nämlich auf 1260 Tagen von Gott festgelegt, so würde kein Fleisch gerettet werden. Es steht nicht, keine Seele gerettet, kein Fleisch. Kein Mensch würde überleben. Die Menschheit kommt an den Rand der Selbstvernichtung. Jerusalem wird im Mittelpunkt der Welt, des Weltkonfliktes stehen. Sacharja 12, Vers 2. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Die Völker ringsum wollen den Tempelberg zurück. Es wird eine Katastrophe sein für Israel. Sacharja 13, 8. Und es wird geschehen im ganzen Land, spricht der Herr. Zwei Teile davon werden ausgerottet werden und verscheiden. Aber der dritte Teil davon wird übrig bleiben. Und ich werde den dritten Teil ins Feuer bringen und ich werde sie läutern, wie man das Silber läutert. Und sie prüfen, wie man das Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, es ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Die Vorhut wird ja fliehen. Das sind übrigens die 144.000 aus Israel. Das ist der erste Teil, der sich bekehren wird in Israel nach der Entrückung. Die werden ins Ausland fliehen. Aber ein Drittel der bleibenden Bevölkerung wird in der größten Not zur Bekehrung kommen. Aber zwei Drittel werden im Land ums Leben kommen. Diese schreckliche Zeit wird abgeschlossen werden durch die Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit mit allen Erlösten, die entrückt worden waren. Die Erlösten der Gemeinde und die Erlösten des Alten Testaments. Und so wird sich erfüllen, Sacharja 14, Vers 3 bis 4, und der Herr wird ausziehen und wieder jene Nationen streiten. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Wir schauen hier zum höchsten Punkt des Ölberges hinüber und stehen auf dem Tempelberg in dem Bereich des innersten Vorhofes nahe beim Altar. Da kommt Jesus Christus wieder. So wird sich erfüllen, was in Sacharja 12, Vers 10 steht. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und sie werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den Eingeborenen. Und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt. Der Messias kommt als der Herrschende, aber sie werden seine Wunden sehen. In seinen Händen, in seiner Seite und in seinen Füßen. Sie werden auf ihn blicken, den sie durchbohrt haben beim ersten Mal. In der zweiten Tempelperiode ist der Messias gekommen und er wird wiederkommen in der dritten Tempelperiode. Der dritte Tempel, gebaut durch die Juden vor der Wiederkunft Christi, wird durch den Antichristen verunreinigt werden. Aber nicht zerstört. Es gibt keine Stelle, die sagt, dass dieser Tempel zerstört wird, verunreinigt. Und so wird nach der großen Drangsal der Tempel wieder eingeweiht werden. 30 Tage nach der Drangsal wird bereits wieder geopfert. So steht es in Daniel 12. Die Opfer unterbleiben für 1290 Tage. Aber dann wird der Herr Jesus die Möglichkeit geben, um den Endzeittempel nach Hesekiel zu realisieren. Und bedenken wir in Sacharja 14, wo von der Wiederkunft Christi auf dem Ölberg steht, heißt es, dass es am Ende der Drangsal zu so schrecklichen geologischen Veränderungen kommen wird, dass der Tempelberg hoch aufgefaltet wird und anderes Gebirge wird zur Niederung umgefaltet werden. Und so entsteht eine gewaltige Plattform, wo der Hesekiel-Tempel Platz haben wird. Und nun gehen wir schön in der Reihe nach durch den Text und beginnen zu lesen in Hesekiel 40, ab Vers 1, wo wir den Endzeittempel des tausendjährigen Friedensreiches finden. Im 25. Jahr unserer Wegführung, im Anfang des Jahres, am 10. des Monats, im 14. Jahr, nachdem die Stadt geschlagen war, das ist also März, April 573 vor Christus, an eben diesem Tag kam die Hand des Herrn über mich und er brachte mich dorthin. In Visionen Gottes brachte er mich in das Land Israel. Und er ließ mich nieder auf einen sehr hohen Berg. Und auf ihm, im Süden, war etwas wie der Bau einer Stadt. Hesekiel macht also in der Vision eine Reise durch die Luft aus dem heutigen Irak ins Land Israel. Und er sieht bereits das neu formierte Land, der Tempelberg, hoch aufgefaltet, entsprechend Sacharja 14, auf einen sehr hohen Berg. Wir gehen weiter zu Vers 3. Und er brachte mich dorthin. Und siehe, da war ein Mann, dessen Aussehen wie das Aussehen von Bronze war. Und in seiner Hand war eine leinene Schnur und eine Messrute. Und er stand im Tor. Ein Engel begegnet Hesekiel. Er hat die Funktion eines fremden Führers. Und wird nun Hesekiel durch den ganzen Tempel hindurchführen, um ihm die genauen Maße und Details zu erklären. Also er stand da im Tor des künftigen Hesekiel-Tempels. Vers 4. Und der Mann redete zu mir: Menschensohn, sieh mit deinen Augen und höre mit deinen Ohren und richte dein Herz auf alles, was ich dir zeigen werde. Denn damit ich es dir zeige, bist du hierher gebracht worden. Berichte dem Haus Israel alles, was du siehst. Hesekiel sollte den künftigen Tempel sehen mit den Augen. Er sollte davon hören mit den Ohren. Aber das durfte nicht so äußerlich sein. Er sollte sein ganzes Inneres, sein Herz auf diese Dinge ausrichten. Denn es geht um Gottes Tempel. Und schließlich sollte er das nicht für sich behalten, sondern es weitergeben, dem Haus Israel berichten. Nun, wir können das übertragen auf uns heute. Wir werden gleich sehen, der Tempel weist symbolisch unter anderem auf die Gemeinde hin. Im Neuen Testament finden wir Gottes Plan für die Gemeinde. Heute wird viel gesprochen über Gemeindebau. Aber was ist damit gemeint? Nach welchem Prinzip soll man bauen? Und da wird oft erklärt, man muss bauen nach Marketing. Nach Marketingvorschriften, nach Marketing, nach optimalen Marketingvorstellungen. Nein, im Neuen Testament sehen wir, die Gemeinde muss gebaut werden nach dem Plan, den Gott uns in seinem Wort im Neuen Testament zeigt. Und diesen Plan müssen wir studieren. Wir müssen das besehen, wie Gott über die Gemeinde denkt, mit unseren Augen, mit unseren Ohren, mit unserem Herzen. Und dann sollen wir auch davon weitererzählen. Hier sehen wir einen Plan des Hesekiel-Tempels, die inneren Vorhöfe. Nun macht Hesekiel also einen Besuch und wir sehen auf diesem Plan eingezeichnet, wo er überall durchging. Hier sehen wir das Osttor, das in den zweiten Vorhof hineinführt. Dann geht er da weiter auf die Nordseite, er kommt hier auf das Steinpflaster, besucht das Nordtor, er sieht hier diese Zellen für das Volk, dann geht er weiter, besucht das Südtor und er geht weiter durch das Südtor hinein in den inneren Vorhof und da wird ihm alles im Detail gezeigt. Also dieser Plan, den Sie auf dem Skript haben, zeigt genau die Reihenfolge, in der die Dinge im Buch Hesekiel berichtet und dargelegt werden. Nun möchte ich ein paar Worte verwenden auf die Symbolik und Bedeutung des Tempels ganz allgemein. Ob das nun die Stiftshütte ist, der erste, der zweite oder der dritte Tempel, das spielt keine Rolle. Denn da geht es im Prinzip immer um dasselbe. Der Tempel ist ein Bild des Messias. Das müssen wir erstens festhalten. Johannes 2, Vers 19, der Herr Jesus im zweiten Tempel. Jesus antwortete ihnen und sprach: Brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Der Messias im Tempel macht deutlich, dass er der Tempel ist und somit das physische Haus in Jerusalem eigentlich auf ihn, den Erlöser, hinwies. Zweitens, der Tempel hier auf Erden, ob Stiftshütte, erster, zweiter oder dritter Tempel, es geht immer um ein Bild des himmlischen Tempels. Offenbarung 11, 19. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. Und die Bundeslade des Herrn wurde in seinem Tempel gesehen. Es gibt also ein himmlisches Original, und das irdische war immer, war stets ein Abbild davon. Drittens, der Tempel ist ein Bild der Gemeinde, der Kirche, wozu alle wahren Gläubigen, an Jesus Christus Gläubigen, gehören, seit Pfingsten bis zur Entrückung. 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Viertens, der Tempel ist ein Bild des Erlösten, des einzelnen Erlösten. 1. Korinther 6, 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Also wenn wir den Hesekiel-Tempel nun zusammen besehen, müssen wir diese 4 Ebenen immer vor uns haben und uns fragen, was sagt dieser Tempel über Jesus Christus? Was sagt er über den himmlischen Tempel? Was sagt er über die Gemeinde? Was sagt er über mich als einzelnen Erlösten? Wir können mit diesem Schema hier das Ganze wunderbar zusammenfassen. Wir müssen unterscheiden zwischen Urbild, Abbild und Sinnbild. Der himmlische Tempel ist das Urbild. Man könnte sagen, der Archetyp. Aber dabei möchte ich nicht an C.G. Jung anspielen. Von dem halte ich gar nichts. Aber Urbild auf Griechisch heißt eben Archetyp. Das ist das Vorbild im Himmel. Der irdische Tempel, die Stiftshütte, der erste, zweite, dritte Tempel in Jerusalem, ist das Abbild hier auf Erden. Aber sowohl Urbild als auch Abbild haben eine sinnbildliche Bedeutung. Sie weisen hin auf das Sinnbild, das besteht in erstens dem Messias, zweitens in der Gemeinde, drittens im einzelnen Erlösten. Wenn wir das gut verstanden haben, kommen wir auch gut weiter. Wir haben hier eine Übersicht über die inneren Vorhöfe des Tempels nach Hesekiel. Wir sehen, der zweite Vorhof, das ist ein Quadrat von 500 auf 500 Ellen, umgerechnet 262,5 mal 262,5 Meter. Das 500 Ellen Quadrat, das kommt uns ja bekannt vor, nicht? Das war ja der Tempelplatz von Salomo und das war der eigentlich heilige Bereich im zweiten Tempel zur Zeit Jesu. Man liest nicht in Hesekiel, dass das ein 500 Ellen Quadrat ist. Das stellt man erst nach mühsamer Arbeit fest, wenn man wirklich das alles zusammenrechnet, all diese Maßangaben, die man da hat. Ich Ich mag mich noch erinnern, als mir das ganz klar wurde in Hezekiel, es ist ein 500 Ellen Quadrat, das war für mich eine wunderbare Sache. Hier sehen wir das eigentliche Tempelhaus im innersten Vorhof. Da haben wir den innersten Vorhof, den nenne ich das Lager der Schechina. Das Lager der Schechina war die Bezeichnung für die Umzäunung rund um das Stiftshüttenzelt. Diesen Ausdruck hat man später, auch zur Zeit Jesu, auf den zweiten Tempel angewendet. Der innerste Vorhof und das eigentliche Tempelhaus war das Lager der Schechina. Die Schechina ist übrigens diese wundersame Wolkensäule, nachts eine Feuersäule, die über der Stiftshütte war, über dem Allerheiligsten und auch über dem ersten Tempel. Also hier sehen wir den innersten Vorhof, das Lager der Schechina, mit Tempelhaus und Altar. Hier sehen wir drei Torgebäude, die zum innersten Vorhof hineinführen. Die sind sehr typisch, diese Torgebäude für den Hesekiel-Tempel. Denn so finden wir sie im zweiten Tempel nicht. Südlich und nördlich vom eigentlichen Tempelhaus gibt es hier dreistöckige Häuser, in Galerien gebaut. Das sind die Wohnungen der diensttuenden Priester im Hesekiel-Tempel. Hinter dem eigentlichen Tempelhaus, im Westen, gibt es da ein großes Gebäude. Wir werden davon noch später sprechen. Es ist das Westgebäude mit dem abgesonderten Platz davor. Im Moment ein bisschen geheimnisvoll, ja? Soll sie auch sein. Da sehen wir nun den zweiten Vorhof mit seinen drei Torgebäuden. Ich nenne diesen Vorhof den Vorhof der Frauen. Denn so hieß im zweiten Tempel der zweite Vorhof in der jüdischen rabbinischen Literatur. Und das eigentlich mit vollem Recht. Warum? Weil wir schon bei der Stiftshütte lesen in 2. Mose, dass sich gottesfürchtige Frauen scharten am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Und so hatten die ja nicht genügend Platz in diesem kleinen Vorhof, dem Lager der Schechina. So müssen wir diese scharenden Frauen, betenden Frauen, vor der Umzäunung der Stiftshütte, vor dem Eingang sehen. Das ist genau der Bereich vor dem Lager der Schechina. Und das hat im zweiten Tempel als zweiten Vorhof eben den Vorhof der Frauen gegeben. Wird also hier diesem zweiten Vorhof entsprechen. Mit den drei Torgebäuden, genau gleich gebaut wie diese inneren, die wir schon gesehen haben. Ganz typisch für Hesekiel. Und es fällt uns auf, dass die eigentlich dem Tempelhaus gleichen. Dass ihr auch so aussieht wie ein Torgebäude mit zwei Türmen. In den vier Ecken des Frauenvorhofes finden wir kleine Höfe. Das sind die vier Küchen für das Volk, wo das Volk im tausendjährigen Reich die Friedensopfer braten wird, um sie zu essen. Hier sehen wir Zellen für das Volk, die stehen auf dem Steinpflaster. Sieht man, also diesen speziellen Bereich im Äußeren des Frauenvorhofes ist ein spezielles Steinpflaster, so breit wie die Toreingänge lang sind. Ja? Und darauf haben wir 30 Zellen für das Volk. Und wir werden sehen, da wird das Volk die Friedensopfer essen können, die in den Küchen bereitgestellt werden. Nun etwas ganz Interessantes. Ziehen wir doch einmal die Diagonalen durch dieses 500 Ellen Quadrat. Und wir stellen fest, die Diagonalen schneiden sich im Altar. Ganz exakt. Das steht nirgends so in Hesekiel. Aber wenn wir die genauen Angaben ausführen und uns aufzeichnen oder als Modell herstellen, wie hier, in dem Modell von John Schmidt aus den USA, dann stellen wir fest, der Altar im Mittelpunkt. Und dies lehrt uns schon etwas ganz Fundamentales. Wenn Sie also gar nichts verstehen vom Hesekiel-Tempel heute Morgen, aber wenigstens diesen einen Punkt, wunderbar. Christus und sein Opfer stehen absolut zentral. Jetzt frage ich mich persönlich, der Tempel weist auf den einzelnen Erlösten hin. Steht der Herr Jesus Christus und das, was er für mich am Kreuz auf Golgatha getan hat, wirklich in meinem Leben im Mittelpunkt? Ist es für mich so, wie es Gottes Wille ist, nach Kolosser 1, Vers 18, auf dass er in allen Dingen den Vorrang habe? Das ist die wichtige Frage. Aber wir können das auch auf die örtliche Gemeinde beziehen. Steht Christus und sein Opfer im Mittelpunkt oder stehen ganz andere Dinge im Vordergrund? Dann haben wir die Proportion gegenüber Gottes Plan völlig verzerrt. Es ist nicht mehr das, was Gott will als Tempel. Denken wir an Offenbarung 5, Vers 6. Der Seher auf Patmos erblickt das Lamm Gottes mitten im Thron. Jesus Christus im Zentrum, er das Lamm Gottes. Oder schauen wir, was die Evangelisten berichten. Es wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken, Jesus aber in der Mitte. Nun sehen wir, hier wird bildlich dargestellt, was der Herr Jesus in Matthäus 18, Vers 20 sagt. Denn da, wo zwei oder drei zu meinem Namen hin versammelt sind, so wörtlich, zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Das geschieht also nicht automatisch, wenn zwei oder drei versammelt sind, sondern sie müssen in ihrer ganzen inneren Haltung und auch in ihrem Gehorsam auf Jesus Christus hin ausgerichtet sein, dass nur er Autorität hat, nicht unsere Meinungen und Vorstellungen. Er hat Autorität und dann erfüllt sich, da bin ich in ihrer Mitte. Wenn man sich so weiter Gedanken macht über diese Entdeckung beim Hesekiel-Tempel, ein 500 Ellen Quadrat, die Diagonalen schneiden sich im Altar, da gehen wir zurück zur Stiftshütte. Der äußere Vorhof, das Lager der Schechina, war ja 100 auf 50 Ellen. Aber da stellen wir ja fest, wenn wir ein bisschen nachdenken, das gibt ja zweimal ein 50 Ellen Quadrat. Und wenn wir die Gegenstände schön logisch und ästhetisch verteilen, dann haben wir ein erstes 50 Ellen Quadrat, dessen Diagonalen sich im Altar schneiden. Ja? Aber schauen wir mal weiter. Das zweite 50 Ellen Quadrat, darauf steht das eigentliche Tempelzelt. Das Heilige, 20 Ellen lang. Das Allerheiligste, 10 Ellen. Also müssen wir doch das so anordnen, dass es symmetrisch ist. Hier ein Freiraum im Westen von 20 Ellen. Dann kommen 10 Ellen Allerheiligstes und 20 Ellen Heiliges. Und wenn wir da die Diagonalen ziehen, so schneiden sie sich in der Bundeslade, wo das Blut am Yom Kippur, am Versöhnungstag, durch den hohen Priester gesprengt werden musste. Zweimal sehen wir Christus und sein Opfer im Zentrum. Und schauen wir, in der Mitte dieses ersten 50 Ellen Quadrates stand der Altar. Der war 5 mal 5 Ellen. Da finden wir schon im Kern diesen Gedanken, der weiter ausgebaut wird im Hesekiel-Tempel, in diese großen Quadrate. Es ist 11 Uhr, wir machen jetzt eine kurze Pause bis Viertel nach und fahren dann weiter mit diesem Altar im Hesekiel-Tempel. Wir sind stehen geblieben bei dem Altar im Zentrum des Tempels. Der Altar hat nach Hesekiel eine Höhe von 11 Ellen, 5,77 Meter. Dazu kommen noch die Hörner in den vier Ecken. Hörner sind ein Bild der Macht und der Kraft. Das weiß man, wenn man mit Stieren zu tun hat. Und so drückt der Altar aus, dass das Opfer Jesu Christi rettende Wirkung hat, befreit aus aller Gewalt und Macht der Finsternis. Diese vier Ecken weisen hin auf die vier Himmelsrichtungen der Erde. Das heißt, das Werk Christi ist Erlösung bringend im Blick auf alle Menschen. Alle, die dieses Opfer für sich in Anspruch nehmen, aus welchem Volk, aus welchem Stamm auch immer, werden durch dieses Opfer errettet. Es gibt keine Allversöhnung, aber dieses Opfer bietet Gott der ganzen Menschheit an. Die Grundfläche beträgt 18 mal 18 Ellen. Das sind also 9,45 Meter im Quadrat. Sehen wir, wie gewaltig. Treppen führen von Osten her hinauf. Wir sehen, wenn jemand neben dem Altar stehen wird, so wird er die Opfer darauf gar nicht sehen. Und das zeigt uns, wie erhaben das Opfer von Jesus Christus ist und wie es unser Denken, unser menschliches Denken völlig übersteigt. Wir können gar nicht diese Tiefen und diesen höchsten Wert der Hingabe des Herrn Jesus in den Tod ermessen. Das kann nur Gott allein. Es fällt auf, dass das Treppen hinaufführen keine Rampe mehr. In 2. Mose 20, Vers 26, gleich nach den 10 Geboten, hat Gott ausdrücklich verboten, Stufen zu einem Altar hinaufzubauen. Das war ein Gegensatz zu den kananitischen Altären und ihren abscheulichen Götzendienst. In 2. Mose 20 heißt es, man soll nichts von dem Fleisch des Körpers sehen, wenn der Priester da hinaufgeht zum Altar. Nun, wenn man mit einem langen Rock Stufen hinaufsteigt, sieht man ein bisschen etwas, ja? Aber in Israel sollte gar nichts gesehen werden, um deutlich zu machen, wir haben gar nichts zu tun, womit die Heiden zu tun haben, die Kananiter, nämlich Tempelprostitution. Das war ja dort ganz eng verbunden mit ihren Opfern, die sie den Dämonen und nicht Gott darbrachten. Und so war da ein klarer Gegensatz. Aber im tausendjährigen Reich wird aller Götzendienst, alle Unmoral wird so besiegt werden, dass diese Gefahr gar nicht mehr da ist und so können sie ganz normal über diese Treppen hinaufsteigen. Aber sie steigen hinauf auf eine Treppe, die nach Osten gerichtet ist. Das heißt, der Rücken der aufgehenden Sonne zugewandt. Die Sonne ist ja in der ägyptischen Religion und in vielen anderen Religionen ein ganz wichtiger Gott. Aber die Israeliten drehen den Rücken der aufgehenden Sonne zu, denn es geht hier nicht um die Verehrung der Natur, sondern allein um die Anbetung des wahren Gottes, des Schöpfers. Wenn wir schon hier bei dem Altar im inneren Vorhof sind, da sehen wir, es gibt hier kleine Zellen. Nach Süden und auch eine nach Norden. Hesekiel 40, 45. Und er sprach zu mir, diese Zelle, deren Vorderseite gegen Süden liegt, ist für die Priester, welche der Hut des Hauses warten. Und die Zelle, deren Vorderseite gegen Norden liegt, ist für die Priester, welche der Hut des Altars warten. Das sind die Söhne Zadoks, welche aus den Söhnen Levis dem Herrn nahen, um ihm zu dienen. In Hesekiel wird betont, dass nur Nachkommen des hohen Priesters Zadoks Priester sein werden. Eine Gruppe, die mit dem Tempelhaus zu tun hat, hat diese südliche Zelle, die andere, die mit dem Altar beschäftigt ist, die Nordzelle. Zadok war der treue hohe Priester zur Zeit von David und Salomo. Und im ersten Tempel waren die hohen Priester alle Nachkommen von diesem Zadok. Im zweiten Tempel war das auch so, bis es dann in der Makkabäerzeit zu einem Chaos kam, zu einem geistlichen Niedergang, wo diese Zadokiden auf die Seite gestellt wurden. Und so kamen massenweise, reihenweise illegale hohe Priester an die Spitze des Tempeldienstes. Kaiaphas, Annas, das waren illegale hohe Priester, denn sie waren keine Zadokiden. Nicht wahr? Wir kennen die Geschichte von Eli, 1. Samuel. Eli wurde durch seine Untreue von Gott auf die Seite gestellt. Und Gott sagt, ich werde mir einen treuen Priester suchen. Und das war später Zadok. Und die Linie von Eli wurde verworfen, sodass keine hohen Priester mehr aus dieser Linie je kommen sollten. Im tausendjährigen Reich werden nur Zadokiden Priesterdienst tun. Nun haben wir hier nochmals eine Übersicht über die inneren Vorhöfe. Wir haben uns schon mit diesen 7 Torgebäuden beschäftigt. Also 3 und 3. Und das eigentliche Tempelhaus ist ja auch in dieser Form gebaut mit diesen Türmen. 7 Torgebäude, mächtige Zugänge, die zeigen uns, Gott ist ein einladender Gott. Er lädt uns ein, um mit ihm eine Begegnung zu haben, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Diese 7 Torgebäude erinnern uns an Matthäus 11, Vers 28, wo der Erlöser sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Es erinnert uns an 1. Timotheus 2, Vers 4, wo es von Gott heißt, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Oder 2. Petrus 3, Vers 9, Gott will nicht, dass irgendjemand verloren gehe, sondern dass alle zur Buße kommen. Es sind 7 Turmgebäude, diese Eingänge. Und da können wir denken an Sprüche 18, Vers 10. Der Name des Herrn ist ein starker Turm, der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Der Tempel ist eigentlich eine Festung und diese Tempeltürme zeigen, wo wir Sicherheit, Gewissheit und Festigkeit finden, im Herrn selbst. Nun haben wir immer über diese inneren 2 Vorhöfe gesprochen. Aber Hesekiel spricht noch über einen 3. Vorhof. Nicht wahr? Wir haben uns schon im 2. Tempel zur Zeit Jesu damit beschäftigt. Der eigentlich heilige Bereich war dieses 500 Ellen Quadrat. Aber in den Jahren vor Christi Geburt wurde der Tempel erweitert nach Westen, ganz massiv nach Norden, so dass das Bezetertal hier aufgeschüttet wurde, um die Plattform zu vergrößern, und auch massiv nach Süden wurde erweitert. So entstand ein doppelt so großer Tempelplatz mit einem riesigen Heidenvorhof darum herum. Nun in Hesekiel 42, 15 bis 20 wird gesprochen über einen 3. Vorhof von 500 mal 500 Ruten. Was Ruten sind, werde ich noch erklären. Das ist umgerechnet 1575 mal 1575 Meter. Das ist gigantisch. 1,5 Kilometer Seitenlänge. Das gibt, habe ich ausgerechnet, eine Fläche von 2.480.625 Quadratmetern. Das wäre 17 Mal etwa die Fläche des 2. Tempels zur Zeit Jesu, der damals schon als absolut gigantisch galt. Das wird also das größte Tempelhaus sein aller Zeiten, das je gebaut worden ist in der Menschheitsgeschichte. Nun, was bedeutet das? Im tausendjährigen Reich wird nach Sacharja 14 das Gesetz bestehen, dass alle Heidenvölker müssen einmal im Jahr nach Jerusalem kommen, um den Herrn dort anzubeten. Da braucht es einen großen Heidenvorhof, nicht wahr? Und darum wird dieser Heidenvorhof so realisiert werden. Wenn wir nun den Plan anschauen, das kleine Viereck hier, das ist das 500 Ellenquadrat. Und dieses Viereck hier, das ist das 500 Rutenquadrat, der Heidenvorhof. Und wenn man hier wieder die Diagonalen zieht, so schneidet sich das selbstverständlich auch im Altar. Da denken wir an Jesaja 49,6, wo Gott zu Messias sagt: Es ist zu gering, dass du mein Knecht seist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Vertriebenen Israels zurückzuführen. Ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass du mein Heil seist bis an die Enden der Erde. Es erinnert uns an Matthäus 28, 18 bis 20, an den Missionsauftrag Jesu, in dem es heißt: Macht alle Nationen zu Jüngern. Es erinnert an Apostelgeschichte 1, Vers 8, wo das Missionsmandat des Auferstandenen zu finden ist. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Erde. Nochmals sehen wir hier den Grundgedanken Gottes, 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und 2. Petrus 3, Vers 9. Der nicht will, dass irgendjemand verloren gehe, sondern dass alle errettet werden. Und wir werden gleich sehen, Golgatha wird in diesen Heidenvorhof integriert werden. Hier. Und zwar müssen wir nun Folgendes verstehen. Das ist der Berg Zion. Darauf war einmal das 500 Ellenquadrat des Salomonischen Tempels. Ja? Hier der Fels, der höchste Punkt, da baute Salomo das Allerheiligste drauf. Die Makkabäer haben später im 2. Jahrhundert den Tempelplatz so nach Süden erweitert. Ab 19 vor Christus wurde der Tempel aber durch die Juden erweitert, so massiv im Norden, hier wurde das Bezetertal aufgeschüttet, und im Westen hat man tief ins Tyropoion-Tal hineingebaut, um Platz zu gewinnen, und nochmals nach Süden wurde erweitert. Nach Osten konnte man nicht erweitern, denn hier war das tief eingeschnittene Kidron-Tal, das konnte man nicht auffüllen. Aber so entstand also diese gewaltige Plattform von 144.000 Quadratmetern. Was wir hier sehen, dieser nördliche Berg, nördlich vom Berg Zion, wurde durch die Aufschüttung in den Berg Zion integriert. Und jetzt verstehen wir, wenn also ein Vorhof gebaut wird von 1,5 auf 1,5 Kilometern, dann werden die umliegenden Berge werden integriert werden in den Tempelberg. Hier haben wir den Nordwesthügel. Auf diesem Hügel starb Jesus Christus auf Golgatha. Dies ist der Südwesthügel, der heute Zionsberg heißt. Ich sage dem Zion 2, denn das ist der Name erst seit nachbiblischer Zeit, seit etwa 100 nach Christus. Hier im Osten haben wir den Ölberg. Alle diese Berge haben heilsgeschichtliche Bedeutung. Auf dem Ölberg ist Jesus Christus aufgefahren und er kommt als Richter der Welt wieder. Aufgefahren als Retter der Welt, hat das Missionsmandat gegeben von Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und hier wird er als Richter der Welt zurückkehren. Hier auf Zion 2 war der Obersaal, wo der Herr Jesus das Abendmahl als Erinnerung an sein Opfer eingesetzt hatte. Und hier auf dem auf dem Nordwesthügel ist der Herr Jesus gestorben. Alle diese Berge haben gewaltige heilsgeschichtliche Bedeutung und sie werden integriert werden in diesen Heidenvorhof, zusammen mit Golgatha. Schauen wir mal dann, der Tempelplatz heute. Hier das wiederentdeckte 500 Ellenquadrat des Salomonischen Tempels. Aber schauen wir mal, da wo der Felsendom ist, da ist der Fels des Allerheiligsten. Und nun, wo war Golgatha? Genau an dieser Stelle, wo heute diese schreckliche Grabeskirche ist. Das Allerheiligste wird durch den Felsendom entweiht und Golgatha wird durch diese sogenannte Kirche entweiht und ihren Götzendienst. Ich habe ausgemessen, das sind ziemlich genau 500 Ellen Abstand vom Golgatha-Felsen zum Felsen des Allerheiligsten. Der Golgatha-Felsen war ursprünglich außerhalb der Stadt, beim Gennator. Heute ist dieser Bereich innerhalb der Altstadt, weil die Stadtmauern nicht den gleichen Verlauf haben wie zur Zeit der Kreuzigung. Und jetzt sehen wir, Golgatha wird also dazugehören. Als Erinnerung während dem ganzen tausendjährigen Reich wird dieser Ort im Tempelbereich sichtbar sein. Und die Völker aus aller Welt müssen am Laubhüttenfest gemäß Sacharja 14 hierher kommen, um den Herrn anzubeten. Das ist doch grandios. Nun gehen wir wieder den Text der Reihe nach. Wir haben ja begonnen, Hesekiel 40, Vers 1, haben wir schön der Reihe nach gelesen. Und dann haben wir eine Übersicht gemacht über das Ganze. Und jetzt gehen wir wieder schön den Versen nach. Wir kommen zu Hesekiel 40, Vers 5. Der Fremdenführer stand ja am Osttor. Hesekiel sieht die inneren Vorhöfe. Und siehe, eine Mauer war außerhalb des Hauses, des Tempelhauses, ringsherum. Das 500 Ellen Quadrat ist eingemauert. Warum? Natürlich, die Torgebäude sagen, Gott lädt uns alle ein. Gott möchte, dass wir eine Begegnung haben mit ihm. Aber nicht irgendwie. Die Mauer zeigt, Gott hat mit Sünde nichts zu tun. Gott will keine Gemeinschaft mit Sünde und mit Sündern. Und so sehen wir in dieser Mauer das Prinzip aus Psalm 93, Vers 4. Deinem Haus geziemt Heiligkeit, Herr, auf immer da. Es zeigt uns, Gott ist heilig. Sünde hat in Gottes Gegenwart nichts zu suchen. Und so ist es wichtig, dass wir nach 1. Johannes 1, Vers 9 immer wieder Dinge, die in unserem Leben nicht in Ordnung sind, dass wir sie radikal ordnen, wenn wir unsere Sünden bekennen. So ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist das Prinzip, wenn wir den Tempel Gottes auf den einzelnen Erlösten anwenden. Aber wir können es auch auf die Gemeinde, auf die Ortsgemeinde anwenden. Und so sehen wir in 1. Korinther 5, Gott akzeptiert keine Sünde, offenbare Sünde in der Gemeinde. Und dort sehen wir, die Gemeinde muss Gemeindezucht üben, wenn das Böse sich offenbart. Und zwar geht es dort um vorehelichen Geschlechtsverkehr, Hurerei. Damit ist auch Ehebruch mit eingeschlossen. Und verschiedene andere schwere Sünden wie Alkoholismus, Götzendienst, Lästerung werden dort erwähnt. Das sind Gründe, dass jemand aus der Gemeinde ausgeschlossen wird, bis er zu einer wirklichen Erneuerung und Wiederherstellung gelangt. Ich lese weiter in diesem Vers. Und siehe, eine Mauer war außerhalb des Tempelhauses ringsherum. Und in der Hand des Mannes war eine Messrute von 6 Ellen. Jede von einer Elle und einer Handbreite. Die kleine Elle war eine Elle von 6 Handbreiten. Das ergibt genau 45 Zentimeter. Das war also nicht Handgelenk mal Pi, sondern es war ein ganz genaues Maß. Die Königselle ist eine Elle von 7 Handbreiten und damit misst sie 52,5 Zentimeter. Und nun wird uns hier klar gemacht, dieser Fremdenführer hat eine Messrute von 6 Ellen, aber das sind Ellen von einer Elle und einer Handbreite, mit anderen Worten, es sind Königsellen. Und diese Rute hat also 6 Königsellen, sie misst darum 3,15 Meter. Und jetzt gehen wir weiter. Ezekiel 40, Vers 5c. Und er maß die Breite des Baues. Eine Rute und die Höhe eine Rute. Also diese Mauer um das 500 Ellenquadrat, von innen her gemessen, hat 3,15 Meter Höhe und 3,15 Meter Mauerstärke. Außerhalb ist natürlich die Mauer viel höher, aber sie ist von innen her gemessen. Vers 6. Und er ging in das Tor hinein, dessen Vorderseite in östliche Richtung weist. Und stieg dessen Stufen hinauf. Und er maß die Schwelle des Tores, eine Rute tief, hier die Schwelle, jetzt in einem Grundriss, eine Rute, die Schwelle des Tores, eine Rute breit, und zwar die erste Schwelle, eine Rute breit, 3,15 Meter. Dieser Plan befindet sich auf Ihrem Skript. Wir gehen weiter zu Vers 7, jetzt gehen wir in das Torgebäude hinein, und jedes Wachtzimmer, eine Rute lang und eine Rute breit. Und zwischen den Wachtzimmern 5 Ellen. Sie sehen immer genau, welche Maße gemeint sind. Und die Torschwelle neben der Torhalle nach dem Tempelhaus hin eine Rute. Also 3,15 Meter. Das ist diese Torschwelle vor der Torhalle. Wir gehen schön weiter. Und er maß die Torhalle nach dem Tempelhaus hin. Eine Rute. Also so seitlich, diese Torhalle hat dort eine Weite von 3,15 Meter. Und er maß die Torhalle 8 Ellen. Das ist so ihre gesamte Breite. 8 Ellen. Und ihre Pfeiler oder ihre Türme 2 Ellen dick. Da sehen wir die Mauerstärke dort bei den Türmen, die ist 2 Ellen und damit dicker als die sonstigen Mauern. Und die Torhalle war nach dem Tempelhaus hingerichtet. Und der Wachtzimmer des Tores gegen Osten waren 3 auf dieser und 3 auf jener Seite. Ein Maß hatten alle 3. Und ein Maß die Türme auf dieser und auf jener Seite. Im Grundriss und 3D, ja? Und er maß die Breite der Toröffnung 10 Ellen. Und die Länge des Tores 13 Ellen. Jetzt sehen wir, die Mauerstärke ist also auf jeder Seite 1,5 Ellen. Die Differenz nämlich von 10 und 13 Ellen. Wir gehen so durch den Text hindurch, um ein Beispiel zu bekommen, wie kompliziert der Text eigentlich ist. Aber sobald wir das alles sehen mit den Pfeilen und mit den Plänen, können wir ganz genau folgen, was gemeint ist, ja? Gehe weiter zu Vers 12. Und eine Grenzwehr war vor den Wachtzimmern von 1 Elle Breite auf dieser Seite und 1 Elle Grenzwehr war auf jener Seite. So gibt es also eine erhöhte Schwelle vor jedem Wachtzimmer. Und jedes Wachtzimmer war 6 Ellen auf dieser und 6 Ellen auf jener Seite. Ich denke, so kann man ganz genau folgen. Das ist der Nachteil nun von denen, die die Kassette hören werden, dass sie das nicht sehen. Die müssen ein bisschen mehr arbeiten. Wir gehen weiter zu Vers 13. Und er maß das Tor vom Dach eines Wachtzimmers bis zum Dach des anderen. 25 Ellen Breite. Tür gegen Tür. Sehen wir, 25 Ellen ist 13,125 Meter. er bestimmte die Türme zu 60 Ellen Höhe. In der revidierten Elberfelder ist der Text dort total falsch, weil man nicht nach dem masoretischen Text geht, dem hebräischen traditionellen Text, der beste ist. Tut mir leid, muss man die alte dazu nehmen. Oder die Schlachter, neue Schlachter. Und er bestimmte die Türme zu 60 Ellen Höhe. Und an die Türme stieß der Vorhof rings um das Torgebäude. Das macht deutlich, dass also das Torgebäude eben in den Vorhof hineingebaut ist und nicht etwa vor dem Vorhof aufgestellt ist. Und von der Vorderseite des Eingangstores bis zu der Vorderseite der Halle des inneren Tores waren 50 Ellen. Das ergibt also 26,25 Meter Länge auf einer Breite von 13,12. Nun ist Folgendes interessant. Man hat in der modernen Archäologie Stadttore ausgegraben, die wohl auf Salomo zurückgehen. Zum Beispiel das Stadttor in Hazor. Und das entspricht genau dieser Grundstruktur im Hesekiel-Tempel. Ich lese 1. Könige 9, Vers 15. Und dies ist die Sache mit der Fron, welche der König Salomo aushob, um das Haus des Herrn zu bauen. Und sein Haus und das Millo, das ist diese Steinaufschüttung in Jerusalem, in der Davidstadt, und die Mauer von Jerusalem und Hazor und Megiddo und Gezer. Also Salomo war bautätig unter anderem in Hazor, in Megiddo und in Gezer. Und in diesen drei Städten hat man diesen Typ von Stadttoren gefunden. Sehen wir hier das Luftbild von Hazor. Da haben wir diese zwei Türme mit einer Halle. Ja? Dann haben wir drei und drei Wächterzellen auf der Seite des Torweges in der Mitte. Und sehen wir, es gibt da so erhöhte Schwellen bei jedem Wächterzimmer. Das ist genau dieses Prinzip. Und das hat man auch in Megiddo, auch in Gezer gefunden. Das ist sensationell. Jetzt gehen wir nach Hazor zusammen. Wir stehen jetzt vor dem Stadttor. Wir sehen da diese vor. Diese Türme und auch diese Vorhalle. Und diese drei Zellen auf jeder Seite mit Grenzwehr davor. Sieht man das? Alles entsprechend dem Hesekiel-Tempelplan. Jetzt sehen wir hier nochmals ein bisschen besser diese Vorhalle, dann nochmals den Turm, die Zelle, den Torgang. Das ist genau dieses Grundprinzip. Hier noch deutlicher diese Grenzwehr vor den Wächterzellen. Auch hier. Ich war mit Tirza dort, als sie sechsjährig war und sich für biblische Archäologie interessiert hatte. Und da haben wir zusammen gespielt. Man muss das natürlich auf kindliche Art machen. Sie war einmal Wächterin und ich machte einen Besuch in der Stadt. Und sie hat mich dann da in der Torhalle aufgehalten und mich genau überprüft. So kann man sich das wunderbar vorstellen, wie diese Tore zur Zeit Salomos funktioniert haben und wie sie im Hesekiel-Tempel funktionieren werden. Jetzt gehen wir zum Stadttor, zum salomonischen Stadttor in Gezer und sehen hier diese wunderbare Rekonstruktionszeichnung von Rittmeier. Sehen wir hier die zwei Türme. Und das war doch immer so ein Problem bei der Übersetzung. Was bedeutet eigentlich dieses hebräische Wort Ayil? Da haben manche übersetzt, das ist ein Pfeiler. Oder sonst irgendwie, man wusste nicht recht, was das architektonisch ist. Hier ist es ganz klar, das sind wirklich Türme. Ayil muss man mit Turm übersetzen. Und da sehen Sie auch diese Wächterzellen und die erhöhten Schwellen. Nun ist Folgendes interessant. Die Rabbiner im Mittelalter haben den Hesekiel-Tempelplan studiert im Blick auf die Endzeit. Sie wussten ja, das ist der Tempel, der einmal in der Endzeit gebaut werden muss. Aber sie haben gesagt, der Plan ist so schwierig und es gibt viele Dinge, die uns nicht klar sind. Und Rashi war einer der größten Rabbiner im Mittelalter, was Bibelauslegung anbetrifft. Und da sehen wir, da hat er sich ganz deutlich geirrt. Er glaubte, dass diese Wächterzellen außerhalb des Torgebäudes, rechts und links, waren. Das ist aber falsch. Die müssen drin sein. Und das können wir beweisen mit der Archäologie, wo wir genau in der Struktur diese Tore finden. Und die waren eben nicht so konzipiert, wie Rashi das meinte. Er hat gemeint, dieses Wort Ayil bedeutet Pfeiler und hat so zwei Säulen am Eingang hingepflanzt. Falsch, das muss man übersetzen mit Türme. Und das haben wir alles benutzt in der Revision der Schlachterbibel. Und darum haben wir Ayil dort mit Türme übersetzt. Wie das sehr unüblich ist sonst in Bibelübersetzungen, einfach weil dieses eine Wort nicht mehr so klar war, was es bedeutet. Nun schauen wir uns an, was Hesekiel aufschreiben musste bezüglich der Eintrittsordnung durch diese Tore. Hesekiel 46, 9. Und wenn das Volk des Landes an den Festen vor den Herrn kommt, wer durch das Nordtor hineingeht, soll durch das Südtor hinausgehen. Und wer durch das Südtor hineingeht, soll durch das Nordtor hinausgehen. Er soll nicht durch das Tor zurückkehren, durch welches er hineingegangen ist, sondern stracks vor sich hinausgehen. Ich werde noch erklären, das Osttor wird geschlossen werden. Hesekiel konnte hinein und sein Fremdenführer, aber später wird dieses Tor geschlossen für das ganze tausendjährige Reich. Darum ist also Ein- und Austritt von Norden oder von Süden. Aber man geht nicht gleich hinaus, wie man hineingekommen ist, ja? Das ist natürlich logistisch sehr gut. So gibt es zwei Besucherströme. Die einen kommen da rein und die anderen kommen auf der anderen Hälfte des Torweges raus und werden durch die Wächter kontrolliert, beim Hineingehen und beim Hinausgehen. Aber was hat das zu bedeuten? Paulus schreibt in 1. Korinther 11, Vers 17 an die Gemeinde in Korinth. Indem ich aber dieses vorschreibe, lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Er sagt, ihr Korinther, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, dann wird es mit jeder Zusammenkunft wird es bei euch schlechter. Jedes Mal ist der Zustand noch schlimmer als vorher. Das gibt's. Aber was Gott möchte, Gottes Plan ist, dass wenn wir zusammenkommen, dass es bei uns jedes Mal eine Verbesserung gibt. Dass wir ins Licht Gottes gestellt werden, dass wir ausgerichtet werden auf den Herrn, wieder eine neue Freude bekommen und dass Leute, die so von Weitem mit dem Feldstecher beobachten, wie die Leute da hineingehen und herauskommen, feststellen, die gehen so hinein und wenn sie rauskommen, strahlen sie. Habe ich schon gehört, dass das so festgestellt worden ist. Die Leute kommen anders raus, als sie reingehen. Also, wer durchs Nordtor hineingeht, soll anders eben durchs Südtor raus. Und wer durchs Südtor hineingeht, soll anders durchs Nordtor raus. Jetzt schauen wir die Bedeutung dieser drei und drei Wächterzellen an. Wir verstehen also, drei stehen immer für einen Besucherstrom. Für die eintretenden drei, für die austretenden drei. Und hier finden wir bei diesen Wächtern das Prinzip der zwei oder drei Zeugen aus 5. Mose 19, Vers 15. Ein Prinzip, das neutestamentlich auch wieder aufgenommen wird, wenn es darum geht, dass Dinge klipp und klar bezeugt werden, braucht es zwei oder drei Zeugen. 2. Korinther 13, Vers 1. Dieses dritte Mal komme ich zu euch. Aus zweier oder dreier Zeugen Mund wird jede Sache bestätigt werden. Die Korinther griffen Paulus an und er sagt, nun wird die Sache geklärt, aber immer mit zwei oder drei Zeugen. 1. Timotheus 5, Vers 19. wider einen Ältesten nimmt keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen. Matthäus 18, Vers 16. Jemand hat gegen einen anderen Bruder gesündigt und die können das zusammen nicht selber klären. Und so lesen wir, wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Und so sehen wir, wie es wichtig ist, dieses Zeugnis. Da meint jemand, niemand kennt ihn und er kommt in eine Gemeinde und er sagt, ich bin ein Kind Gottes und ich möchte auch am Abendmahl teilnehmen. Ja gut, haben wir schon einen Zeugen, ja? Möchten wir noch einen zweiten? Und das hat eben seinen guten Grund, denn in Galater 2, Vers 4 lesen wir, es war aber der neben eingeführten falschen Brüder wegen, die neben eingekommen waren, um unsere Freiheit auszukundschaften, welche wir in Christus Jesus haben, auf dass sie uns in Knechtschaft brächten. Also schon in der Urgemeinde haben sich gewisse Leute in die Gemeinde eingeschlichen und das wurden gefährliche Leute, die die Freiheit in Christus zerstören wollten. Apostelgeschichte 20, 29, Paulus spricht zu den Ältesten in Ephesus. Denn ich weiß dieses, dass nach meinem Abschiede verderbliche Wölfe zu euch hereinkommen werden, die der Herde nicht schonen. Und die müssten eigentlich durch Wächter in der Gemeinde abgehalten werden. Als Schutz für die ganze Gemeinde. 2. Petrus 2, Vers 1. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volke, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, welche verderbliche Sekten neben einführen werden und den Gebieter verleugnen, der sie erkauft hat, und sich selbst schnelles Verderben zuziehen. Da schauen wir, da kommt einer in die Gemeinde und er sagt, ich möchte auch dazugehören, ich möchte auch am Abendmahl teilnehmen. Gut. Er sagt ja, er ist ein Kind Gottes und das ist eine absolute Voraussetzung. Ja? Gut. Und dann beginnt er, Allversöhnung zu verbreiten. Oder dann stellt er die Inspiration der Bibel in Frage. Jetzt haben wir das alles in der Gemeinde. Und jetzt, wie soll er wieder raus? Also, darum haben wir dieses Prinzip der drei und drei Wächterzellen. Nun habe ich gesagt, das mit dem Osttor, das ist so ganz speziell. Und wir lesen Hesekiel 43, 1 bis 4. Und er führte mich zum Tor, dem Tor, das gegen Osten sah. Und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels kam von Osten her. Und ihr Rauschen war wie das Rauschen großer Wasser. Und die Erde leuchtete von seiner Herrlichkeit. Und ich fiel nieder auf mein Angesicht. Und die Herrlichkeit des Herrn kam in das Haus, den Weg des Tores, welches gegen Osten gerichtet war. Und der Geist hob mich empor und brachte mich in den inneren Vorhof. Und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Zuerst hat Hesekiel den Tempel besucht und diese Wolkensäule, nachts eine Feuersäule, die über der Stiftshütte war und über dem Salomo-Tempel, die war noch nicht da. Und nun sieht er, wie sie durchs Osttor hineinkommt. Durch dieses Osttor hat die Shechina, diese Wolkensäule, den Tempel verlassen, kurz vor der Zerstörung des ersten Tempels durch Nebukadnezar. Als man den zweiten Tempel baute, kam sie nie mehr zurück. Aber Hesekiel sah, im Endzeittempel wird sie zurückkehren. Die Gegenwart Gottes. Das macht den Tempel herrlich. Was soll ein Tempel, wenn Gott nicht da ist? Nun können wir es in der Gemeinde auch erleben, dass Gott da ist. Wenn da, wo zwei oder drei zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Da ist der Herr auf eine ganz besondere Weise erlebbar. Und diese Stelle im Zusammenhang bezieht sich nicht auf irgendein Zusammenkommen von zwei oder drei zum Hauskreis oder irgendwie, sondern es geht im Zusammenhang um die Zusammenkunft als Gemeinde. Und so ist es ganz wichtig, dort ist eine besondere Verheißung für die Gegenwart Gottes. Darum wird auch in Hebräer 10 darauf hingewiesen, dass wir unser Zusammenkommen nicht versäumen sollen. Denn diese besondere Gegenwart des Herrn ist in der Gemeinde nicht das Gleiche wie sonst in vielen anderen privaten Zusammenkünften oder nicht gemeindlichen Zusammenkünften. Paulus schreibt in 1. Korinther 14, wenn ein Ungläubiger oder ein Unkundiger hereinkommt, und da ist die Freiheit des Geistes, alle können weissagen, es gibt nicht nur einen Prediger. Die Freiheit ist da, dass alle weissagen können, einer nach dem anderen, und dann sagt er, das Verborgene seines Herzens wird offenbar gemacht und also auf sein Angesicht fallen wird er verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Dass wir erleben können, wie der Geist Gottes wirklich die Zusammenkunft führt und auch die Beiträge, so dass Gottes Herrlichkeit, die Schechina, in der Gemeinde erlebt wird. Das ist etwas Wunderbares. Wenn man sagen kann, heute ist genau das Wort gekommen, das ich gebraucht hatte, das für meine Bedürfnisse wichtig waren. Nun, das verschlossene Osttor. Hesekiel 44, 1 bis 2. Und er führte mich zurück des Weges zum äußeren Tor des Heiligtums, welches gegen Osten sah. Und es war verschlossen. Und der Herr sprach zu mir, dieses Tor soll verschlossen sein, es soll nicht geöffnet werden und niemand soll durch dasselbe eingehen, weil der Herr, der Gott Israels, durch dasselbe eingezogen ist. So soll es verschlossen sein. Das Osttor wird verschlossen, nachdem die Schechina eingegangen sein wird. Warum? Nicht aus dem Grund, weshalb das Osttor heute in Jerusalem, dieses Torgebäude steht übrigens genau an der Stelle, wo das Osttor des zweiten und des ersten Tempels war. Da ging die Schechina hinaus. Und dieses Tor ist heute vermauert. Aber das ist nicht die Sache von Hesekiel 44. Das künftige Osttor im Hesekiel-Tempel wird zugeschlossen werden. Warum? Weil die Schechina eingegangen sein wird und Gott sagt, ich werde Israel nie mehr verlassen. In der Vergangenheit ist Gott weggegangen von seinem Volk. Aus Ami, mein Volk, ist Lo-Ami, nicht mein Volk geworden. Hosea 1. Aber Hosea 1 sagt, in der Endzeit wird es so kommen, anstatt dass zu Israel gesagt wird, Lo-Ami, nicht mein Volk, wird gesagt werden, Ami, mein Volk. Und Gott wird sein Volk nie mehr verlassen. Und so endet Hesekiel 48, 18. Und der Name der Stadt soll von nun an heißen Adonai Shammah, der Herr da selbst. So schließt das Hesekiel-Buch. Gott kommt, um in der Mitte Israels zu wohnen und er wird sein Volk nie mehr verlassen. Nun beziehen wir das auf die Gemeinde. Wir haben dieses verschlossene Osttor schon längst. Der Jesus hat gesagt in Matthäus 18, Vers 20, und ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Der Herr hat der Gemeinde weltweit verheißen, er wird sie nie, nie verlassen. Bis zu seiner Wiederkunft. Adonai Shammah, der Herr da selbst. In den Ecken des Frauenvorhofes gibt es Küchen, wie wir schon gesehen haben. Hesekiel 46, 22. In den vier Ecken des Vorhofs waren geschlossene Höfe, 40 Ellen lang und 30 breit. Alle vier Eckhöfe hatten einerlei Maß. Und in denselben war eine Mauerreihe ringsherum bei allen vieren und Kochherde waren unter den Mauerreihen angebracht, ringsum. Und er sprach zu mir, dies sind die Kochhäuser, wo die Diener des Hauses das Schlachtopfer des Volkes kochen sollen. Das Schlachtopfer ist dieses Opfer, wo ein Teil für Gott verbrannt wird und ein Teil isst man. Und so hat man Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft, worüber? Über das Opfer. Wie können wir mit Gott, dem Vater, Gemeinschaft haben, wenn wir uns am gleichen freuen, woran er sich freut? Er freut sich an seinem Sohn, der sein Leben gelassen hat, um Gott zu verherrlichen, um uns zu retten. Wenn das uns erfüllt, dann können wir Gemeinschaft haben mit Gott und diese Freude der Gemeinschaft erleben. Und davon sprechen diese Küchen. Im zweiten Tempel hatte man rund um den Frauenvorhof so vier kleine Höfe. Das war in Anlehnung an den Hesekiel-Plan schon ein bisschen vorweg als Vorgeschmack so gebaut worden. Hesekiel 40, 17. Und er brachte mich in den äußeren Vorhof, und siehe, da waren Zellen und ein Steinpflaster ringsum am Vorhof gemacht. 30 Zellen waren auf dem Steinpflaster, und das Steinpflaster war zur Seite der Tore entsprechend der Länge der Tore, nämlich das untere Steinpflaster. Also in diesem speziellen Bereich, des Frauenvorhofes auf dem Steinpflaster waren die 30 Zellen. Da wird das Volk die Schlachtopfer essen, Gemeinschaft haben mit Gott. Hesekiel 42,6 spricht darüber, dass es Säulenhallen gibt in den beiden inneren Vorhöfen. Da heißt es, denn sie waren dreistöckig, hatten aber keine Säulen, wie die Säulen der Vorhöfe. Und da sehen wir auf diesem Plan, rundherum sind Säulenhallen. Und was hier nicht eingezeichnet ist, auch rund um den inneren Vorhof, da sollten Säulenhallen sein. Und außen in den Säulenhallen oder auf den Säulenhallen die 30 Zellen für das Volk, wo sie Gemeinschaft mit Gott erleben können. 1. Johannes 1, Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei. Die völlige Freude der Gemeinschaft mit Gott und untereinander als Volk Gottes. Diese Küchen in den vier Ecken weisen darauf hin, dass diese Freude und diese Gemeinschaft weltweite Bedeutung hat. Es ist wunderbar, wenn man das erlebt. Man kommt in ein anderes Land und lernt da Gläubige kennen, die man noch nie früher gesehen hat. Und die nehmen einen auf, wie wenn man ein alter Freund wäre. Komme ich in Kairo auf dem Flughafen an und da kommen ägyptische Brüder und die umarmen mich. Die habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Das ist doch gewaltig. Das ist diese weltweite Gemeinschaft und Freude untereinander und mit dem Vater und mit dem Sohn. Nun schauen wir das Tempelhaus an. Es ist aufgebaut wie im ersten und zweiten Tempel. Eine Vorhalle, das Heilige und dahinter das Allerheiligste. Aber was zusätzlich erwähnt wird, zwei Türme. Es gibt 30 Seitenräume rund um das Tempelhaus, wie das war im Salomonischen Tempel, auf drei Stockwerken. Wenn man den Tempelberg untersucht, stellt man fest, dass der Fels im Felsendom ein bisschen mehr als 3 Meter höher ist als das Felsniveau davor, wo das Heilige stand. Im zweiten Tempel hat man auf das Felsfundament, hat man durch Steine noch ein zweites Fundament aufgelegt, sodass die Höhe im Heiligen gleich war, praktisch gleich war wie das Allerheiligste. Und diese Fundamentauffüllung misst also eine Rute, 3,15 Meter. Das ist der Punkt. Das passt genau so, wie der Tempelberg aufgebaut ist. Und nun, Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das Felsfundament, der Fels und der Grundfels des Zionsberges, das ist der Herr Jesus. Das bedeutet der Sohn Gottes. Aber auf diesem Grund haben wir diese Fundamentsteine im Heiligen und das entspricht Epheser 2, Vers 20, aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Die sind unten, darum hatten wir im ersten Jahrhundert die Apostel und Propheten und nachher nicht mehr. Und wer sie heute wieder einführen will, der macht einen totalen Fehler. Man baut keine Grundlage am Dach oben. Das ist architektonisch absoluter Unsinn. Aber die Gemeinde ruht auf dem Neuen Testament, verbunden mit dem Alten Testament. Das ist die Botschaft der Apostel und Propheten. Der Eingang zum Tempelhaus wird verziert sein mit 2 Säulen. Das entspricht den Säulen im Salomo-Tempel, 1. Könige 7, Vers 15. Und diese Säulen bei Salomo hatten Namen. Die eine hieß Boaz, in ihm ist Stärke. Jakin, er wird befestigen. Denken wir nochmals, das Tempelhaus ist ein Turmgebäude. Der Name des Herrn ist ein starker Turm. Der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Wenn wir so die Nähe des Herrn Jesus suchen, dann erleben wir, in ihm ist Stärke, er wird befestigen. Auch unser Inneres, das so schwankend sein kann. Wir haben gesehen, Nördlich und südlich des Allerheiligsten gibt es ein riesige Bauten auf drei Stockwerken in Galerien mit vielen Zellen. Da werden die Priester wohnen. Das sind die Wohnungen im Haus des Vaters. Der Herr Jesus nannte ja den Tempel das Haus des Vaters in Johannes 2. Und Johannes 14 sagt er, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben, denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Schauen Sie das Bild gut an, das ist ein Vorgeschmack auf den Himmel. Dort werden die Erlösten im himmlischen Tempel wohnen. Die Wohnungen im Haus des Vaters. Nun kommen wir hinter dem Allerheiligsten zu dem abgesonderten Platz. Mit einem Westgebäude. Schon im Salomonischen Tempel lesen wir von einem Westgebäude, das Parbar genannt wird in 1. Chroniker 26, 18. Und dort im Westen gab es ein Tor Shalechet, Tor des Rausschmisses. 1. Chroniker 26, 16. Nun, Unrat im Tempel wird man hier zum abgesonderten Platz und dann ins Westgebäude bringen. Und so werden sie dann im Westen entsorgt werden. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir brauchen ein eingebautes Tor Shalechet, ein Westgebäude, um den ganzen Mist aus unserem Leben hinauszutun. Ständig, immer wieder. Da haben wir dieses Westgebäude. Mit dem verbinden wir 1. Johannes 1, Vers 9. Ja, und jetzt kommt etwas ganz Besonderes. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Der Doppelfluss aus dem Tempelberg. Hesekiel 47 zeigt, aus dem Tempelhaus wird eine Quelle entspringen. Wie kommt es dazu? Heute gibt es dort keine Quelle. Nun, der Tempelberg wird ja aufgefaltet werden, geologisch. Ja, und was geschieht, wenn ein Hügel aufgerichtet wird, dann können zum Beispiel wassertragende Schichten, die können dadurch aufgebrochen werden, sodass plötzlich Wasser, das eigentlich Grundwasser ist, zu einer Quelle wird. Und so wird es geschehen. Aus dem Felsen im Allerheiligsten wird Wasser hervorgehen. Und so lesen wir in Hesekiel 47, wie dann Wasser rieselten von der rechten Torseite des Tempelhauses her. Es geht dann südlich vom Altar weiter. Sehen wir das hier? Und aus dem Tempelbezirk hinaus, nach 1000 Ellen wird es so tief, dass Hesekiel sagt, Wasser bis an die Knöchel. Und 1000 Ellen weiter, Wasser bis an die Knie. Und 1000 Ellen weiter, Wasser bis an die Hüfte. Und 1000 Ellen weiter, Wasser zum Schwimmen. Ein Wasser, das nicht zu durchgehen war. Nun, der Herr Jesus erklärt die Bedeutung dieses Wassers. Es weist auf den Heiligen Geist hin. Und wie ist das geschehen? Als die Gemeinde als Tempel Gottes gegründet wurde, am Pfingsttag, Apostelgeschichte 2, 4, da wurden alle diese Gläubigen, die versammelt waren, mit Heiligen Geist erfüllt. Wasser rieselten von der rechten Torseite hier. Aber durch die Pfingstpredigt kamen 3000 zum Glauben. Wasser bis an die Knöchel. Apostelgeschichte 2, 41. Aber das Evangelium ging weiter und wurde auch den Samaritern verkündigt. Außerhalb des jüdischen Volkes. Wasser bis an die Knie. Viele kamen zum Glauben und erhielten den Heiligen Geist. Aber dann wurde das Evangelium auch zu den Römern, den Heiden gebracht, die keinen Bezug hatten zum jüdischen Volk wie die Samariter. Wasser bis an die Hüfte, Apostelgeschichte 10. Und dann beginnt Paulus seine Missionsreise, Apostelgeschichte 13. Von Ort zu Ort, Menschen bekehren sich, werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wasser zum Schwimmen. Die Geschichte Israels hat begonnen mit Wasser aus dem Felsen, 2. Mose 17, und sie wird enden mit Wasser aus dem Felsen. Dieser Doppelfluss, ja, den Hesekiel 47 sagt, er wird sich teilen. Ein Teil wird nach Sacharja 14, 8 ins Tote Meer gehen und der andere ins Mittelmeer. Und wir sehen, darüber wird gesprochen, nicht nur in Hesekiel 47, sondern auch in Sacharja 14, 8, Joel 4, Vers 18, Psalm 36, 8, 9, 46, 4, 65, 9. Und der Herr Jesus erklärt die Bedeutung in Johannes 7, 37. Wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geiste, welchen die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Merken wir, der Leib, ein Tempel. Es kommt nicht ein Strom, sondern Ströme, wie der Doppelfluss, hervor. Es ist lebendiges Wasser, Mayim Chayim heißt auf Hebräisch, frisches Quellwasser. Da haben wir die geistliche Deutung des Hesekiel-Tempels. Und wie wird dieses Wasser aus dem Tempelbezirk hinausgehen? Da haben wir doch schützende Mauern. Oh, kein Problem. Das Gezer-Tor zeigt uns, da gab es nämlich einen Wasserkanal durch den Torweg, abgedeckt durch Platten. Jetzt können wir das ganz gut verstehen, wie das gehen wird. Sie sehen, Archäologie kann uns wirklich helfen beim Bibellesen. Hesekiel 47, 9. Das tote Meer wird geheilt. Und es wird geschehen, dass alle lebendigen Seelen, die da wimmeln, überall, wohin der Doppelfluss, hebräisch Naharayim, kommt, leben werden. Und der Fische werden sehr viele sein, denn wenn diese Wasser dorthin kommen, so werden die Wasser des Meeres gesund werden. Und alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Heute das tote Meer, 30% Salz etwa. Die Ozeane 3-4. Nichts kann leben an Fischen im toten Meer, aber dieser hoffnungslose Fall, der Jahrtausende durch das wunderbare Jordanwasser gespiesen war und trotzdem tot war, wird lebendig werden. So nach Römer 8, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das ermutigt mich, das tote Meer, zu glauben, dass Gott selbst hoffnungslose Fälle aus dem Tod zum Leben führen kann. Das Land wird neu verteilt werden nach Hesekiel 47 und 48, und zwar wird es umfassen von El Arisch, ungefähr da, wo die Grenze heute zu Ägypten ist, bis weit hinauf in den Libanon und syrisches Gebiet. Die Stämme Dan, Aser, Naphtali, Manasse und so weiter werden im Norden sein, Benjamin, Simeon, Issachar, Zebulun, Gad im Süden, und dazwischen ist noch etwas Besonderes. Das ist das Hebopfer nach den Schlussversen von Hesekiel. Die 12 Stämme geben ein bestimmtes Gebiet von 25.000 auf 25.000 Ruten, 78,75 Kilometer im Quadrat, geben sie ab. Das gehört ganz speziell Gott. Das geben sie als Geschenk, als Hebopfer. Der oberste Streifen von 10.000 auf 25.000 Ruten, also 31,5 mal 78,75 Kilometern, das gehört den Priestern. Und in diesem Bereich wird der Tempelberg sein. Dann kommt ein gleiches Landstück für die Leviten, die Tempelhelfer. Und dann kommt ein Streifen von 5.000 mal 10.000, mal 25.000 Ruten, also 15,75 Kilometer mal 78,75 Kilometer. Und da drin gibt es ein Quadrat. Ein eingemauertes Quadrat von 5000 auf 5000 Ruten. Eine Stadt mit 12 Toren. Nach allen Himmelsrichtungen 3, entsprechend den 12 Stämmen Israels. Da können die Leute aus den 12 Stämmen, wenn sie zum Tempel auf Besuch gehen, können sie logieren. Und diese Stadt, dieser Stadtteil wird genannt Adonai Shammah, der Herr da selbst. Die werden wohl ein Auto brauchen oder sowas, ja? Die Distanz zum Tempelberg ist doch noch beträchtlich. Aber die Stadt ist doch recht groß. Die Innenstadt von Paris ist ja so ein Kreis von etwa 10 Kilometer Durchmesser. Und da wohnen doch recht viele Leute. Und nun sehen wir, dieses Quadrat wird so eingepasst werden. Und was auf der Seite ist von diesem Quadrat, das wird dem hohen Priester des Hesekiel-Tempels, der Fürst genannt wird, gehören und seinen Söhnen. Das ist nichts anderes als ein Groß-Jerusalem von circa 80 mal 80 Kilometer. Jerusalem wird die Weltmetropole werden. Da müssen die Nationen hinkommen. Und so sehen wir, das Land wird neu verteilt. Die Stämme Juda und Benjamin sind direkt angrenzend an das Groß-Jerusalem. Früher war der Tempelberg geteilt zwischen den Stammesgebieten Juda und Benjamin. Das Tempelhaus war in Benjamin, der Altar in Juda. Ja? Und das wird nicht mehr so sein im tausendjährigen Reich, aber Juda und Benjamin werden eine besondere Stellung haben, weil sie gerade angrenzen an Groß-Jerusalem. Alles ist geplant. Der Herr Jesus wird ein wunderbares Reich aufbauen von hier aus.